Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Jetzt kommt der VfB aber richtig gut aus den Startlöchern. Atakan Karasor staubt ab zum 1:0 nach 8 Minuten. Mittelstädt, Undav, Woltemade, Mio und wieder Nick Woltemade. Das 2:0 in der 51. Spielminute. Die Stuttgarter lassen nicht locker. Tiet vor die Füße von Enzo Mio. Das 3:0 nach 78 Minuten. Dieser Eckball landet bei Ermedin Demirovic. Der kann sich den Jubel nicht verkneifen. Es ist Demirovics erster Treffer gegen seinen alten Arbeitgeber. Was für ein Heimausklang dieser Saison. Die Stuttgarter schießen sich warm für Berlin.
Habemus Heimsieg. Der Heimfluch des VfB Stuttgart ist besiegt. 4:0 gegen den FC Augsburg. Und auch Philipp Meisel ist zurück aus dem Urlaub. Philipp, ich grüße dich.
So, ein herzliches Grüß Gott in die Runde.
Schön, dass du da bist und schön, dass auch du da bist, Felix. Grüß dich.
Grüße.
Sag mal, Felix, wie gut tut's so? Heimsieg im eigenen Stadion mal wieder?
Sehr gut. Das war ein sehr schöner Sonntagabend. Natürlich vom Spielverlauf am Ende, aber auch, glaube ich, die gesamte gelöste Stimmung, gerade gegen Ende vom Spiel. Es hatte genau diesen Saisonabschluss oder im Sinne vom Heimspiel Saisonabschlusscharakter, den man sich gewünscht hatte.
Ich glaube auch, man hat vor allem auch die Szenen vor und nach dem Spiel, ich glaube, die kann man herausgreifen, weil wir haben ja in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, wie wichtig das ist für die Stimmung, sozusagen auch, dass die Cannstatter Choreo und das ganze Stadion die Mannschaft nach Berlin quasi entsendet. Und ich denke, das ist mit der Choreo vor dem Spiel, die sensationell war und auch mit den Szenen danach, glaube ich, eindrücklich gelungen, Philipp, oder? Da wirst du uns nicht widersprechen.
Da kann ich nicht widersprechen. Ich habe das Ganze vor dem Fernseher mitverfolgt, kam rechtzeitig aus Wien zurück, war das Wochenende in unserem Nachbarland und habe da eine gute Zeit gehabt und konnte dann das Ganze vom Fernseher relativ entspannt genießen, weil man einfach schon nach wenigen Sekunden gemerkt hat, dass es hier heute nur einen Sieger geben wird. Und spätestens als dann der Essende zum Buffet gegangen ist und sich eine ordentliche Kelle Nachschlag abgeholt hat, gab es nur noch eine Richtung.
Ja, klar. Und natürlich ist das der Schatten, der ein bisschen über diesem Spiel war. Felix, du bist im Stadion gewesen, ne? Wie ich auch. Bin auch in der Cannstatter Kurve gewesen. Und da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, diese Szene kurz nach dem 1-0 durch Atakan Karasor, als Angelo Stiller umgewämst wurde von SND, das hat schon die Stimmung getrübt, würde ich mal sagen, weil zumindest mal so bis zur Pause, fand ich, hat man schon gemerkt, dass das was mit den Menschen gemacht hat, was sich da abgespielt hat.
Und auch mit der Leistung. Also nach dem 1-0 kam ja nicht mehr sonderlich viel. Da war jetzt nicht das große Ausnutzen da, was in der zweiten Halbzeit dann geschehen ist, von der Überzahl über fast 80 Minuten oder länger ist das. Und die Szene selber, da hast du schon gemerkt, so wie der Stiller auf dem Boden liegt, der geht nochmal raus und guckt sich's an, was er getan hat, erfolgreich. Und ich habe es ja auch geschrieben, glaube schon im Spiel oder nach dem Spiel auf jeden Fall, gerade bei Augsburg war ich dann auch echt genervt aus der Stadionsicht, weil auch beim Auswärtsspiel in dieser Saison Anfang Januar gab es ein rotwürdiges Foul gegen Stiller. Also die wollten den zumindest mal mindestens taktisch aus dem Spiel nehmen, den Stiller. Jetzt haben sie es endgültig mal geschafft, auch endlich mal die rote Karte bekommen. Und jetzt muss man halt hoffen, der VfB ist ja positiv. Ich glaube, alles andere, wir hätten es auch nicht vermeldet, als Hoffnung zu machen fürs Finale. Müssen wir mal abwarten.
Wisst ihr noch, wie wir vor ein paar Wochen hier drüber diskutiert haben, warum gelbe Karten nicht überprüft werden? Und ich habe gesagt, natürlich werden die überprüft. Ja, also und genau so ein Fall ist eingetreten. Es ist natürlich irgendwo zum Nachteil für den VfB, weil der Spieler trotzdem schwer verletzt ist. Aber dieser Take der Schiedsrichter von wegen, wir können keine gelben Karten, natürlich könnt ihr das. Ihr macht's auch ständig. Also macht's bei allen, ja. Oder lasst's ganz bleiben. Aber diese ständige Hin- und Her-Eierei und immer, wie es mir gerade in den Kram passt, lege ich mir die Situation jetzt gerade hin. Ich kann das einfach nicht mehr hören. Und zu dem Foul selbst, ich fand das vor dem Fernseher, ich meine, ist nicht repräsentativ, also nur, ich bin ja alleine, aber ich fand das bemerkenswert, wie das dem Stadion und dem Spiel den Stecker gezogen hat, denn vor dem Fernseher, zumindest ich, habe klar gesehen, dass es keine wirklich, wirklich schwere Verletzung sein kann von Stiller, auch wenn er entsprechend reagiert hat, emotional war, Tränen flossen, Ray Best auf ihn eingeredet hat, aber du hast klar gesehen, schon bei seinem Gang in die Kabine, dass das nicht wirklich, wirklich schwer sein kann. Der konnte mit beiden Beinen sauber auftreten und ich meine, wer noch nie mit einem Bänderriss gelaufen ist, respektive weitergekickt hat, der werfe den ersten Stein, aber ich habe das oft genug gemacht. Ich hatte einfach sofort das Gefühl, reicht für Berlin. Ich war überhaupt nicht am Zweifeln.
Wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Im Stadion war es halt wirklich so, du hast natürlich keine Zeitlupen und ja, du siehst genau. Stiller und du siehst ihn aufgelöst und du weißt ganz genau so, es ist wirklich, da rutscht dir so ein Kloß in den Magen so als Zuschauer. Du denkst so, oh Mann ey, alles nur das nicht. Spielt halt 0-0, aber dass genau das nicht passiert und dass natürlich Angelo Stiller ein Spieler ist, der qua seiner Fähigkeiten einfach auch schnell am Ball zu sein, wahnsinnig auf die Knochen kriegt, nicht nur gegen Augsburg, sondern generell einer der meistgefaulten Spieler der Liga ist.
Viertmeister, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe.
Es klingt ganz zynisch, aber es war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas mal passieren würde. Und aus dem Grund vielleicht, genau, immerhin aufatmen, dass es nicht so schwer ist nach dem Motto, monatelang raus, Knöchelbruch, was weiß ich, das hätte ja alles passieren können. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste. Und ja, Felix hat schon gesagt, es besteht Hoffnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle würde ich noch sagen, ich habe mir die Fernsehbilder danach auch angeschaut, als ich daheim war. Ich habe jetzt im Stadion nicht direkt wahrgenommen, ob SND sich irgendwie entschuldigend geäußert hätte. Ich habe es nicht gesehen, wenn er es gemacht hat, okay. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen und muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand auch seine Reaktion, nachdem er dann die rote Karte gesehen hat, total, also wie er dann einfach den Kopf schüttelt und es nicht wahrhaben will, statt zum Gegenspieler hinzugehen, sich zu entschuldigen, zu sagen, ey, sorry, war scheiße. Und wie entlarvend das alles war, das Verhalten an seiner Stelle, fand ich, wenn man darauf geschaut hat, wie seine Teamkollegen ihn angeschaut haben. Da die ganzen Augsburger, die da drumherum standen, haben ihn quasi tadelnd angeschaut und sogar sein Kapitän hat neben Schiri gesagt, ey, es war rot, Alter. Ja? Und ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt darüber, über ihren eigenen Mannschaftskollegen. Also das Foul, ich unterstelle ihm da keine Absicht, aber sich dann hinterher so zu verhalten und so aufzuführen und keinerlei Einsicht zu zeigen, das fand ich ehrlich gesagt schwach.
Das ist auch eine Slow-Mo, die man nicht gerne sieht. Also sofort die Suche gewesen auf Clips davon, irgendwo online hast du was gefunden und dann immer diese super Slow-Mos bei solchen Szenen, dann siehst du wie der Knöchel, der quasi einmal Tschüss sagt, aber wie gesagt, wie Philipp schon gesagt hat, die Hoffnung war da, als man gesehen hat, er läuft selber zurück, da war schon die Hoffnung da, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt so monatelange Ding ist.
Zweitens sind diese super Slow-Mos, finde ich, echt ein Problem, weil die sehen auch die Schiedsrichter und also ich finde es durchaus legitim, dass es vor allem von der Spielerseite immer wieder Beschreibungen gibt, hey, dann setzt halt einen von uns mit in den Keller. Ja, weil ein Spieler oder ein Ex-Spieler besser bewerten kann, ist es jetzt wirklich so drastisch, wie es ausgelegt wird oder eben nicht. Und diese Super-Slow-Mos verzerren das Bild. Das sieht alles krasser aus, als es ist. Ja.
Wobei natürlich in dem Fall schon nach einem Bild klar war, dass es rot war.
Ja, darum geht's nicht. Aber ich will fast schon sagen, ergötzen der Broadcaster an solchen Szenen. Ich finde das einfach, lass doch den Scheiß. Ich finde das echt nicht gut, ja, weil es einfach das Bild verzerrt, die Wahrnehmung verzerrt. Und dann gib mir lieber 2-3 Echtzeit-Slides, gib mir die im Vor und Zurück, aber hör auf mit diesem super Slow-Mo, wo jeder Grashalm, der sich im Wind biegt, aussieht, es fehlt nur noch die Titanic-Musik, ja, und dann, ich finde das nicht gut.
Fand ich vor allem unschön bei der Verletzung von Kevin Müller bei Heidenheim gegen Bochum, falls euch daran erinnert. Da haben sie 3-4 Mal diese Szene gezeigt.
Was soll das, Mann? Ja?
Da hat doch selbst der Kommentator gesagt, schaltet jetzt weg von dem Bild quasi. Also, ja.
Das ist einfach nur, also ich weiß nicht, was diese Menschen reiten, die da in ihren Ü-Wagen sitzen und die Übertragung quasi zusammenklöppeln aus den zig Perspektiven, die sie bekommen. Das ist ein harter Job, ein schwerer Job, aber gerade in solchen Situationen würde ich mir wünschen, man lässt ein bisschen mehr Zurückhaltung walten, ehrlich gesagt. Und das gilt vor allem für den Umgang mit diesen Super-Slow-Mos.
Das ein kleiner moralischer Ausflug und Kommentar unseres Kollegen Philipp Meisel. Vielen Dank an der Stelle. Ich würde sagen, jetzt haben wir genug kommentiert. Lass mal den Trainer zu Wort kommen, Sebastian Hoeneß, nach dem 4:0 gegen Augsburg.
Wir kommen gut rein, machen ein Tor. Dann kommt die rote Karte mit der Verletzung von Angelo. Kurz danach müssen wir auch nochmal zweimal wechseln. Finn hat schon direkt in den ersten 5 Minuten einen Schlag bekommen. Sein Muskel ist dann nach und nach weiter zugegangen, hat schon angekündigt, dass er auf jeden Fall in der Halbzeit runter muss. Und dann haben wir ihn auch direkt runtergenommen mit Yannick, der leider drauf kam, um dann direkt wieder vom Platz gehen zu müssen aufgrund eines Eisbeins, Pferdikus. Hat jeder gesehen, er hat alles nochmal versucht, aber es ging einfach nicht, so dass wir dann nach einer halben Stunde 3-mal verletzungsbedingt wechseln mussten. Hatte ich noch nie. War ärgerlich und bitter. Und ich finde auch, dass man es gemerkt hat, so ein bisschen dann in der ersten Halbzeit, dass das ein bisschen was mit uns gemacht hat, insbesondere dann in der Endphase. So ein bisschen die Dynamik gefehlt. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind ein bisschen mit dem Kopf. Vielleicht sogar auch bei Angelos Verletzung. Allgemein mussten wir uns ein bisschen ordnen, ohne dass jetzt wirklich was aufkam. Diese 1-2 Konter habe ich gesehen und trotzdem eine ganz klare Torschance, glaube ich, war nicht da. Und dann haben wir in der Halbzeitpause gesagt, dass wir jetzt nochmal Dynamik ins Spiel bringen müssen, mehr Spieler zwischen die Linien bringen müssen, dass wir in der Lage sind, auch zu überspielen und in Tornähe und insbesondere in der roten Zone Personal zu haben. Und fast genauso entsteht schon das 2-0. Kurz vorher haben wir auch nochmal eine Chance, wo wir vielleicht sogar das 2-0 machen. Und mit dem Tor, denke ich, war das Spiel dann auch entschieden. Und umso mehr freut mich, dass wir dann auch nachlegen konnten. Ja, was sonst, also heute haben wir auch wieder, glaube ich, einige Chancen gehabt und haben aber jetzt zumindest 4 Tore gemacht. Und das tut uns gut, das tut den Jungs gut, die sie gemacht haben, die beteiligt waren. Allgemein war es für uns jetzt einfach wichtig, das heutige Spiel zu gewinnen, auch in der Art und Weise zu gewinnen.
Da spricht schon jede Menge Erleichterung aus dem Trainer. Das ist auch natürlich logisch, wenn man auf so eine Serie in Anführungszeichen zurückblicken muss, die man sich jetzt vom Hals geschafft hat. Nichtsdestotrotz ist mir noch eine Sache wichtig zu erwähnen. Klar, Stiller hat es am härtesten getroffen, aber auch Yannick Keitel, ey, das tut mir nur noch leid, ehrlich. Ja, da hast du auch selbst gesehen, wie er hadert mit der Situation, weil er wusste, scheiße, jetzt habe ich die Chance bekommen, krieg hier eigentlich 75 plus x Minuten, kann mich auf Top-Level beweisen und dann in der ersten Situation, logischerweise, wo es ein bisschen enger wird, hüpft mir der Kollege in den Oberschenkel und dann ist halt wieder Schluss. Und das ist schon, also wirklich auch da gute Besserung und hoffe, dass er das möglichst schnell rausgelaufen kriegt, das Eisbein. Ja.
Er hat es ja auch nochmal versucht gehabt. Also er lag auf dem Boden, hat es versucht, ne, beim zweiten Mal genau das, was du gesagt hast, hast richtig gesehen, wie er auf dem Boden lag und kurz vor, so wie wenn ein Baby quasi auf den Boden haut, so ach komm, das gibt's doch jetzt nicht, dass ich wirklich raus muss. Und das ja ist sehr schade für ihn. Und dann natürlich am Ende, wenn Mio reinkommt, nochmal ein Thema Kader vielleicht, so wenig im Mittelfeld. Da wird es recht schnell dünn, wenn da mal 2 Leute ausfallen.
Interessanterweise hat es dem Spiel gut getan. Dem VfB-Spiel, aber auch dem gesamten Spiel logischerweise. Dieser Doppelwechsel, den Hoeneß dann gemacht hat, mit Jeltsch und Keitel raus, das war schon prägnant, was danach passiert ist.
Und genau da, finde ich, kriegen wir nämlich den Übergang hin zu, von der Verletzungsthematik von Sonntag zu dem, was richtig mutmachend war und was, glaube ich, vielleicht sogar die größte Erkenntnis war am Sonntag. Der Name ist gerade schon gefallen. Enzo Mio fand ich richtig stark am Sonntag. Also hat sich eingebracht im Sinne von, ja, auch mal direkt die erste Gelbe sich zu holen und mal zu zeigen, auch der Gegengerade zu zeigen.
Bei allem Respekt vor Herr Gerach, die gelbe Karte ist ein Witz.
Ja, aber ich glaube, darum um die ging es, glaube ich, gar nicht, sondern es ging dann eher darum, vielleicht auch dem Gegner zu zeigen, so, Leute, jetzt ist hier Schluss. Und auch das Stadion aufzuwecken, das war schon ganz gut. Das war, das, ja, ob es jetzt die gelbe war, hin oder her. Aber es gab so Szenen, auch Maxi Mittelstädt hatte mal einen gewonnenen Zweikampf an der Seitenlinie. Und spätestens mit der Pause, finde ich, da muss auch Sebastian Hoeneß die richtigen Worte getroffen haben, hat die Mannschaft das, was da im ersten Durchgang passiert ist, in positive Energie umgemünzt. Und das fand ich die stärkste Leistung. Und da, wie gesagt, fand ich Enzo Mio sportlich richtig gut, hat sich eingebracht. Beim 2-0 hat er seine Aktien drin gehabt, das dritte hat er erzielt. Und mit Blick auf Berlin finde ich das tatsächlich auch einfach schon mal wichtig, weil wir auch, glaube ich, alle hier zu dritt wissen, dass Enzo Mio auch so ein Pokaltyp ist. Also möglicherweise ganz gute Erkenntnis aus dem Spiel.
Der Nico Willig, der französischen U21-Nationalmannschaft. Nein, also Spaß beiseite. Ich meine, die Verantwortlichen, allen voran Fabian Wohlgemuth, hat die letzten Wochen quasi gebetsmühlenartig in jedes Mikrofon salpetert, das man ihm hingehalten hat. Die Truppe ist da. Da lässt niemand schleifen. Die sind da und ich glaube, die haben am meisten selbst mit der, sag ich mal, mit den Ergebnissen und ihre, also mit der Diskrepanz zwischen Leistung und Ergebnis ihrer Auftritte gehadert, ja. Die sind da, da braucht man sich keine Sorgen machen. Die sind scharf, das wird funktionieren in 10 Tagen. Wie viel sind es? 12? 10?
Keine Ahnung. Mittwoch? Jetzt, wenn ihr das hört, sind es jetzt noch 9 Tage. Ja.
Und scharf waren es halt auch in Halbzeit 2 dann.
Also, ja.
Hat mir so ein bisschen gefehlt nach dem 1-0, vielleicht ein bisschen getrübt durch die stille Nummer. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie gemerkt, warte mal, wir sind ja einer mehr und Augsburg ist eh angenockt. Jetzt treffen wir auch mal, das 2-0 ist ja recht schnell gefallen und danach hat das Spiel seinen Lauf genommen.
Du hast natürlich, finde ich, muss man schon einschränkend sagen, du hast bei Augsburg halt schon den goldenen Ananas-Modus schon deutlich feststellen können. Für den VfB tabellarisch gesehen ja auch, aber durch das Pokalspiel eine andere Gemengelage und sie haben das dann entsprechend auch auf den Platz gebracht. Aber guter Augsburg, Punkt. Das muss man schon, finde ich, ein bisschen einschränkend sagen. Die VfB-Leistung war gut, ja, aber der Gegner, der hat sich ja also spätestens ab der 65. in bemitleidenswerter Verfassung präsentiert. Ja, das hat da nichts mit einem Auswärtsauftritt in der Bundesliga zu tun, was sie da angeboten haben.
Ja, da waren für mich auch große Parallelen zum 34. Spieltag, als der VfB Vizemeister geworden ist, falls ihr euch daran erinnert. 4-0 gegen Gladbach. War sehr da ähnlich dann.
Übers hier gehen lassen.
Ja, genau.
Teil, ich glaube, so kann man es sagen.
Ja. Teilgenommen ist, glaube ich, Teilnahmeurkunde gibt es für den FC Augsburg. Ja.
Stets bemüht. Ja.
Aber an der Stelle, ja, würde ich sagen, ist das wirklich eine gute Sache gewesen. Wir haben es, glaube ich, angesprochen. Ja, es gab die kleinen Wermutstropfen. Es gab sportliche Ausrufezeichen. Es gab aber vor allem stimmungstechnisch glaube ich dann, dass auch was sich hinterher abgespielt hat, da würde ich kurz noch mit euch drüber quatschen. Also die Mannschaft vor der Kurve, auch nochmal eine Ehrenrunde gedreht, da hat man sich nochmal gegenseitig eingepeitscht und Mut gemacht. Ich glaube, Felix, das ist genau das gewesen, was, glaube ich, alle wollten, die am Sonntag im Stadion waren.
Ja, das war eine Wohltat, glaube ich. Auch auf dem Feld, mal wieder 4 Hütten gemacht, wieder keins kassiert. Am Anfang mit dieser Choreo, da drehen sie ja gerade auch im positiven Sinne durch. Du hast gerade überall gerade eine bei St. Pauli gegen Union, jetzt wieder gegen Augsburg auf so einen Sonntag 19:30 einmal so ein Ding hinzustellen. Nach dem Spiel oder rund ums Ende vom Spiel vor allem Richtung Pokal gesungen. Das soll ein bisschen ausklingen lassen. Das war sehr, sehr schön. Wie gesagt, Capo noch 1-2 Sätze zur Mannschaft und das war, wie gesagt, komplett versöhnlich. Saison, Abschlussfeelings in diesem Heimspiel wirklich ähnlich wie Gladbach, natürlich nicht mit dem gleichen Erfolg. Also du hast jetzt nicht irgendwie mit dem Spiel irgendwas klar gemacht. Das kannst du in Berlin tun, wenn wir auf Europa und sowas blicken. Aber wie gesagt, das war, glaube ich, für alle Fans und vor allem auch für die Mannschaft ein sehr, sehr wichtiges Ding nochmal.
Und auch da finde ich immer ganz spannend, auf den Trainer zu schauen. Das macht er ganz gerne bei solchen Gelegenheiten, sich da ein bisschen hinten anzustellen, auf Höhe Mittelkreis irgendwie sich das anzuschauen, was da vor sich geht, aber dann ist er auch nochmal in Richtung Kurve gegangen, hat auch nochmal die Faust gehoben, ein bisschen wie damals, als es kurz vor die Relegation ging, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, What a time to be alive, oder ist 2 Jahre her, darf man auch nicht vergessen.
Oder nach Augsburg im Pokal, ja. Da kam auch die Faust nochmal richtig raus.
Ja. Richtig, und ich glaube, das ist das, Philipp, wir haben ja, bei Nico Willig sprechen wir auch oft darüber, dass er so ein Pokaltrainer ist. Ich habe schon ein bisschen auch das Gefühl, dass da beim VfB der Countdown jetzt endgültig am Laufen ist.
Ja, ich glaube, dass also wen das nicht abholt, der sollte sich vielleicht überlegen, ob er doch nicht eher zum Curling geht oder so. Also weiß ich nicht. Das ist ja, mir fehlen, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, oder mir fehlen ehrlich gesagt die Worte, das einzuordnen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass man, sag ich mal, einen Verein verfolgt wie der VfB, wie den VfB, für den kommen solche Sachen halt nicht jährlich vor, ja, sondern solche Teilnahmen an Pokalfinals, da kann ruhig mal eine Dekade dazwischen liegen, ja, und wer das nicht so hoch hängt, wie er irgendwie kommt, dem ist nicht zu helfen. Ja, und das gilt für jeden Fan, das gilt natürlich aber auch für uns, natürlich aber auch in allererster Linie für die handelnden Personen. Weil das sind auch ein paar Jungs drunter, die werden auch nicht jedes Jahr im Pokalfinale spielen. Dass Demirovic jetzt schon wieder eins spielen darf innerhalb von 3-4 Jahren, ist auch für ihn, glaube ich, nicht alltäglich. Ja, und dementsprechend so musst du das angehen. Und diese Wertigkeit, die musst du für dich persönlich diesem Anlass geben. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht.
Anlass hat jetzt Felix Mahler, nochmal das Spiel gegen den FC Augsburg abzurunden. Jingle.
Der MainVfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, was gibt es zu dem 4:0 gegen den FC Augsburg zu sagen und inwieweit spielen die Überzahlsituationen eine Rolle? Also ich glaube, gerade wenn es so um Laufleistungen so angeht, ist das wahrscheinlich ein Unterschied, der auch aufgrund dieser roten Karte zustande kommen wird, oder?
Ja, da ist der VfB in Anführungszeichen ausnahmsweise mal wieder vorne in der Laufdistanz, aber generell ist das ein Spiel, das auch in den Werten absolut ein 4-0 ist. Wie immer offiziellen Bundesliga-Werte, zuerst der VfB mit Heimrecht, dann Augsburg Auswärtsmannschaft, 4,02 zu 0,30 Expected Goals, also ich genau die vier Hütten auch gemacht. Auch der höchste Wert des VfB in dieser Saison, das einzige Mal bisher, dass sie auf über 4 kamen, ein paar Mal hatten sie auch über 3, aber es ist erstmal über 4. Auch der viertniedrigste Wert der VfB-Gegner, 0,39, ist ja gefühlt nicht existent. Schüsse aufs Tor, auch da bei Augsburg nicht existent, 0 Stück beim VfB 11.
Felix, ganz kurz an der Stelle, das ist, finde ich, die beste Erkenntnis, auch wenn jetzt Überzahl dabei war, auch bei St. Pauli am Ende, aber der VfB hat jetzt zumindest in den vergangenen 3 Spielen kaum was zugelassen. Also die XG-Werte der Gegner waren, glaube ich, bei 0, jeweils.
Ja, selbst bei Heidenheim, das hat man ja auch damals angesprochen, dass es quasi das einzige Spiel war, wo der Gegner mit so einem niedrigen Wert noch das Ding gewonnen hat gegen VfB. Die 11 Torschüsse sind geteilt zweithöchster Wert beim VfB und auch das erste und bisher einzige Mal, dass der VfB wirklich keinen einzigen zugelassen hat. 2-3 Mal gab es einen Torschuss quasi gegen den VfB, jetzt tatsächlich genau 0. Großchancen von Fopmop 8:0, auch das ziemlich eindeutig, Ballbesitz auch logisch durch die rote Karte. Ich glaube, es hat sich sowieso in ähnlichen Bereichen dargestellt, aber durch die rote Karte auch logisch, 65% zu 35%, auch das ein hoher Wert beim VfB. Pässe 668 zu 273, auch das Top-5-Wert beim VfB und ganz, ganz unten, glaube quasi Flop-3-Werte VfB-Gegner. Da lief nicht viel bei Augsburg, aber wie gesagt, ist ja alles erklärbar. Passquote 91% zu 78%, auch das ein extrem hoher Wert beim VfB, der zweithöchste. Und wie du es schon gesagt hast, Laufdistanz 1, wo man es ablesen kann, 115,1 zu 103,1 Kilometer, also wirklich ein deutlicher Unterschied. Aber wie gesagt, da fehlt halt ein Spieler bei 80 Minuten, die laufen ja meistens ihre 8, 9, 10 Kilometer und da hast du den Unterschied quasi schon wieder drin. Beim VfB trotzdem auch kein besonderer Wert, ne? Also keine besondere Laufleistung gewesen. Und logischerweise auch dadurch der niedrigste Wert aller VfB-Gegner. Nie ist ein Gegner weniger gelaufen als Augsburg. 168 zu 163 Sprints, kleiner Vorteil für den VfB, aber generell sehr niedrige Werte. Zweitniedrigster beim VfB und der geteilt niedrigste Wert bei den VfB-Gegnern. Also auch da, so das, was Philipp gesagt hat, so ein bisschen ja Teilnahme, aber viel mehr ging da halt nicht mehr so die großen Anstrengungen reingesetzt. Gewonnene Zweikämpfe, auch das extrem niedrig, 67 zu 56. Auch das drittniedrigste Wert beim VfB und der niedrigste bei den VfB-Gegnern, auch das gewonnene Zweikämpfe, so niedrig wie nie, zeigt nochmal die Leistung von Augsburg. Ecken ist ja was, wo der VfB gerne anfällig ist. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr noch passieren dürfen aus den ganzen 11 Stück, die sie hatten. 11:2, auch das ist ein hoher Unterschied.
Immerhin aus 2 Ecken ist ja ein Tor gefallen, also das erste und das vierte war, glaube ich, dann der zweite Ball nach einer Ecke.
Ja, aus dem Umlauf der Ecke, ja, das stimmt schon. Ja. Auch das geteilt höchster Wert beim VfB, logischerweise. Also wirklich zweistellig zu kommen, war bisher selten. Begangene Fouls 9:7, auch das vergleichsweise niedrige Werte. Wir haben noch 1-2 Stories zum Spiel. Auch das ist ein Thema, was wir oft angesprochen hatten. Aber der VfB hat jetzt zum ersten Mal, also St. Pauli und jetzt gegen Augsburg, mit der gleichen Anfangsformation gespielt. Das erste Mal seit Dezember 2023, was auch sich nach einer unglaublichen Zeit anfühlt.
Krass, ja.
Das ist schon was dann halt auch mit reinspielt in die Tabellensituation und in die Leistungen und Ergebnisse am Ende des Tages. Die letzten 5 Pflichtspiele gegen Augsburg alle 0 gewonnen. Auch das ist eine sehr, sehr gute Statistik für den VfB aktuell. Also übergreifend, auch die Auswärtsspiele eingezählt natürlich. Und der unfreiwillige Rekord, Finn Jeltsch ist ja auch noch raus, in den ersten 34 Minuten bereits dreimal verletzungsbedingt wechseln. Das gab es bisher auch noch nicht in der Bundesliga-Geschichte, dass man so früh wechseln musste und eben dazu auch noch verletzungsbedingt. Der erste Heimsieg in der Liga seit diesem 4:0 gegen Augsburg, auch das witzigerweise, beides ein 4:0. Und dann hat man auch einen Auftrag, der mir abgenommen wurde, nämlich wann es zuletzt mehr Auswärtspunkte als Heimpunkte gab. Da lagen wir schon richtig mit unseren Gefühlen in der Folge. Es war tatsächlich 2020, 2021, also die Ligasaison nach dem Aufstieg noch unter ja Corona-Bedingungen, Geisterspiele und so weiter. Also nicht vergleichbar, weil du keine Fanlager zu Hause wie auswärts hattest, aber da waren es 21 Punkte zu Hause und 24 auswärts. Und der Cobretti 91-97 war der Kommentator, hat noch die größte Diskrepanz rausgesucht. 1999-2000, da waren es 20 Punkte zu Hause und 28 auswärts. Und jetzt aktuell, klar, man kann es auch aufstocken dann in Leipzig, aber aktuell sehr nah beieinander. Aktuell sind es 23 Heimpunkte und 24 Auswärtspunkte.
Vielen Dank, Felix, und vielen Dank auch an unsere Community. Das ist ja mal stark. Also danke an euch, dass ihr euch da beteiligt und uns ein bisschen bei der Recherche helft. Das ist doch großartig. Das zeigt auch, dass die Leute uns wirklich hören. das ist dann doch ganz beruhigend. Männer, ganz kurz abschließend, ein Spieltag in der Bundesliga steht noch aus. Rein rechnerisch, theoretisch kann der VfB die Saison auf den Plätzen 8, 9 oder 10 beenden, je nachdem, wie das läuft. Wir haben schon in der vergangenen Woche mit David Scheu bequatscht, dass das durchaus auch ein finanzielles Thema ist. Philipp hat, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gesagt, dass beim VfB mit Platz 8 ein Stück weit gerechnet wurde. Also so ganz unwichtig ist das, was da kommt am Samstag auch nicht, ne?
Das ist korrekt und deswegen ist die einzige Lehre, die man ziehen kann aus diesem Augsburg-Spiel, weiter draufhalten. Ja, also weiter drauf bleiben ist vielleicht besser ausgedrückt. Also das jetzt einfach nicht mehr nachlassen. Ja, und auch ein Gegner, wenn er dir was anbietet, nimm dir das. Ja, das fand ich gegen Augsburg einfach auch stark. Also klar, habe ich vorher gesagt, die Augsburger haben ein Stück weit nicht unbedingt konkurrenzfähig ausgesehen. Stimmt, aber dann muss man trotzdem noch in der Lage sein, sich das zum Vorteil zu machen. Und das hat der VfB gemacht. Das gilt auch für das Spiel in Bielefeld. Auch wenn du gut gegen Bielefeld, wenn du reinkommst, gut drauf bist, vielleicht in Führung gehst, hör nicht auf, mach weiter, bleib da drauf, zieh das durch, bis am Ende dieser Typ in diese Pfeife pfeift. Und das ist für Leipzig natürlich dasselbe. Ja, also da, auch da, dieser finanzielle Faktor ist kein unerheblicher, der da dahinter steht. Aber auch für das gute Gefühl ist es wichtig, so einen Abschluss zu machen. Ja, ein letzter Spieltag oder ein Endspurt einer Saison hinterlässt auch immer so einen ganz kleinen Fingerzeig für die nächste. Und deswegen gibt's da jetzt nichts mehr mit von wegen, wir machen halt Standgas. Das läuft nicht, sondern durchziehen, gucken, was hinten bei rauskommt, weitermachen und erst wenn der Final Whistle, ja, der letzte Pfiff getätigt wurde, das ist an diesem Abend in Berlin, ab dann kannst du anfangen, ein bisschen nachzulassen, vorher nicht.
Das war der letzte Pfiff zum Spiel gegen den FC Augsburg. Wir gehen kurz in die Pause, haben einen Tipp für euch und sind gleich wieder da.
Christian, weißt du, was am Wochenende ist?
Oh, da war doch was. Hilf mir schnell auf die Sprünge, bitte.
Crunchtime in der dritten Liga, letzter Spieltag. Es geht um alles.
So ist es. Die VfB U21, die kämpft nämlich um den Klassenverbleib in der dritten Liga. Rot-Weiß Essen ist zu Gast am Samstag, 13.30 Uhr in der Wir machen Druck Arena zu Groß Asbach. Und Philipp, der VfB hat da ein ganz besonderes Angebot für euch.
Richtig, denn damit das klappen kann mit diesem letzten Schritt und dem Klassenverbleib für Markus Fiedler und seine Jungs, gibt's ein Ticket-Special für euch und zwar für alle VfB-Mitglieder und Dauerkarteninhaber.
Die zahlen nämlich nur die Hälfte. Sitzplatzkarten gibt's ab 10 Euro und für Kinder bis 13 Jahre kosten Tickets im gesamten Stadion sogar nur 5 Euro. Ich würde sagen, Philipp, die Sache ist ganz klar, oder?
So sieht's aus. Ab an die Tageskassen oder in den VfB-Ticketshop. Unterstützt die Mannschaft, unterstützt die U21, sorgt mit dafür, dass das klappt mit dem Klassenverbleib, damit auch wir nächste Saison wieder in aller Ausführlichkeit über die Mannschaft berichten können.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So Leute, ihr habt's gehört. am Samstag bitte, so gut es geht, für alle, die nicht in Leipzig sind und die Bock auf den VfB haben, fahrt nach Asbach, zieht euch das rein. Und wir haben auch noch die Gelegenheit bekommen, eine Stimme vom Trainer zu bekommen, Markus Fiedler, der sich am vergangenen Wochenende geäußert hat. Nach dem wichtigen Sieg in Dortmund, darüber sprechen wir gleich, aber ich würde sagen, zuerst hören wir mal Markus Fiedler, den Trainer des VfB 2.
Ja, wir sind natürlich sehr glücklich. Immer drei ganz, ganz wichtige Punkte in einem schweren Auswärtsspiel, in dem Spiel, in dem es sehr viel ging, in dem Spiel, in dem wir natürlich auch den Jungs den Druck und den Stress angemerkt haben, der auf ihnen gelastet hat. Von daher haben wir einen guten ersten Schritt gemacht, einen wichtigen ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Haben auch in Anbetracht des Ergebnisses des Waldhofs zumindest uns selber die Möglichkeit erarbeitet, aus eigener Kraft am Samstag den Klassenerhalt gegen Rot-Weiß Essen final zu machen. Dafür ist dann eben mindestens mal ein Punkt notwendig gegen das formal beste Rückrundenteam, gegen die Mannschaft der Stunde, die nicht nur aufgrund der Ergebnisse in der Rückrunde aufgezeigt hat, welches Potenzial in ihr steckt, sondern natürlich auch aufgrund der Qualität seiner Spieler, der Erfahrung, die diese Mannschaft hat, natürlich für uns eine hohe Hürde darstellen wird, die uns nochmal alles abverlangen wird. Und dennoch wollen wir am Ende aus eigener Kraft durch Zählbares den Klassenerhalt jetzt am Wochenende auch finalisieren. Wir hoffen natürlich in diesem Zuge auf möglichst viele Zuschauer, darauf, dass sich aus dem Kreise unserer Fans möglichst viele nach Groß-Asbach verlieren und uns bei der Mission Klassenerhalt auch unterstützen. Es wird auch vom Verein aus eine Ticketaktion für Mitglieder und auch für Dauerkarteninhaber eben geben, damit wir den ein oder anderen mehr dann eben auch nach Groß-Asbach locken können und hoffentlich die Unterstützung bekommen, die die Jungs sich verdient haben nach einem harten, nach einem intensiven Jahr, nach einem herausfordernden Jahr, in dem wir jetzt aber alle Möglichkeiten haben und dann am Ende auch den finalen Schritt gehen möchten.
Soweit Markus Fiedler. Habt ihr das Spiel gesehen in Dortmund am Freitagabend?
Ich war beim Spiel Wiener Viktoria gegen SV Druckmittel.at Glocknitz und
du bist echt verrückt.
Hab nicht Wiener Viktoria, Wiener SC, Entschuldigung, Wiener Viktoria habe ich am nächsten Tag gesehen. Hab zwei Ex-VfB-Spieler auf dem Platz gesehen. Zum einen den Marvin Schuster, der mal in der U19 und in der U21 war, ausgeliehen aktuell von First Vienna an den Wiener SC, und Abwehrchef beim SV Druckmittel.at Glocknitz, ihr werdet es nicht glauben.
Sag's uns.
VfB-Legende, eines der größten Top-Talente, die jemals hier waren.
Holzhauser.
Raphael. Holzhauser,
ach,
Raphael.
Wahnsinn.
Mit immer noch wahnsinnig geil im linken Fuß, immer noch wahnsinnig sichtbar im kleinen Bauchansatz und mittlerweile ohne jegliche Haare, also kahl geschoren, drei Tage Bart. Rafa Holzhauser, Abwehrchef, spielt hinten in der Dreierkette und hat da schön die Kugeln verteilt. Immer lange Diagos auf die Außen, immer Vollgas. Sehr gut, hat mir gefallen.
Philipp Meisler ist ein Connoisseur des österreichischen Fußballs. Bei Raphael Holzhauser denke ich immer an dieses eine Drittligaspiel, auswärts beim VfR Aalen, da hat er zwei richtig geile Tore geschossen. Das Spiel ging 2-2 aus und war damals noch für einen anderen Arbeitgeber dort vor Ort. Und habe mir gedacht, ey, was für eine Schusstechnik auch. Das war lange, lange her, aber schön zu wissen. Also für alle, die in irgendwelchen Pubquizzen sitzen und sich fragen, was macht eigentlich Raphael Holzhauser?
Es gibt ihn noch, er ist 34 Jahre alt und zieht die Fäden von ganz hinten raus. Ja?
Mir kommt da noch diese Brand-PK vom Labbadia in den Kopf, wo er diese komplette Schelte ausgepackt hat. Ich glaube, da hat er auch gesagt, quasi wenn ich mein Veto nicht eingelegt hätte, wäre er schon verliehen geworden. Also beim VfB auch ein interessantes Talent war. Da habe ich irgendwie Holzhauser auch noch mit verbunden, mit dieser einen großen Brand-PK damals.
Also, ich sehe schon, dann springe ich in die Bresche, denn ich habe das Spiel in Dortmund gesehen. und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das ja in der vergangenen Woche auch gesagt, ich habe zuletzt wirklich so ein Faible für diese dritte Liga entwickelt. Die ist, das gebe ich gerne offen zu, 30 Spieltage so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber jetzt bin ich voll dabei. So, und dank eines interessanten Streams aus Südosteuropa konnte ich mir diese Begegnung in voller Länge anschauen. Und ich kann euch sagen, also generell, mein Eindruck aus den vergangenen Spielen, die ich gesehen habe, des VfB, egal ob sie nun auch gewonnen wurden oder nicht, also Mannheim, Aachen und jetzt Dortmund. Der VfB ist für mich in all diesen Begegnungen jeweils die bessere Mannschaft gewesen. So, das ist, finde ich, mal eine wichtige Erkenntnis. Philipp hebt schon den Finger.
Und er ist auch, also jetzt auf das Spiel auf Dortmund bezogen, es ist auch eine Mannschaft gewesen. Bei Dortmund hast du, finde ich, gesehen, das ist eine Ansammlung von 11 Individualinteressen. Die wollen alle irgendwie weiter, alle irgendwo hin. Und die können alle individuell gesehen sehr gut Fußball spielen. Nur als Mannschaft zusammen hat es halt nicht ganz so gut funktioniert. Ja, und das siehst du beim VfB natürlich auch. Natürlich sind das 11 Individualinteressen. Alle wollen den Schritt final richtig nach oben. Und ein paar werden es auch machen. Aber sie stellen das halt nicht über das Team und die Mannschaft, in der sie sich aktuell befinden, sondern werten das entweder gleichwertig oder werten die Teaminteressen höher und deswegen haben sie dieses Fußballspiel gewonnen.
Ja. So ist es. Es wirkte lange Zeit, als würde das so in Richtung Waldhof auswärts gehen, als es am Ende 0-0 ausgegangen ist. Sanko hatte zwei gute Gelegenheiten, eine in der ersten Hälfte, eine in der zweiten. Und dann nach einer Ecke einmal durchgesetzt, der Kapitän Dominik Notnagel steht richtig, wämst das Ding rein.
Ehemalige Dortmunder, ne?
So ist es. Und da übrigens, da hast du gemerkt, also normalerweise guckt man wirklich Fußballspiele und denkt sich so, na, wie hat es Philipp Meise gesagt, bis der letzte Pfiff des Schiris kommt. In dem Moment hast du gemerkt, bei den Dortmundern war der Stecker gezogen. Also dieses Tor hat die schon aus dem Takt gebracht. Sie hatten am Ende nochmal eine Kopfballgelegenheit in der letzten Sekunde quasi. Aber da hast du gemerkt, dass all das, Stadion war gut gefüllt, Stimmung war da im Stadion Rote Erde. Trainerwechsel, ne, Mike Tölberg, der eigentlich erst in der nächsten Saison übernehmen sollte. Aber all das hat nicht geholfen. Und der VfB hat einen eminent wichtigen Sieg eingefahren. Vor allem auch von dem Hintergrund, wenn man sich das dann anschaut, dass dann am nächsten Tag Waldhof 1-0 gegen Dresden gewonnen hat. So.
Die Waldhöfer, von denen man dachte, die holen keinen Punkt mehr gegen Cottbus, Dresden-Bielefeld. Ja, herzlichen Glückwunsch.
So ist es, ja. Der Spieltag, sagen wir mal so, war alles andere als gut für den BVB 2, weil der ist jetzt wirklich in einer schwierigen Lage. Für den VfB ist die Situation eigentlich ganz einfach. Du spielst jetzt am Samstag 13:30 gegen Rot-Weiß Essen. Wir haben es schon gehört, Leute, geht alle hin. Ein Punkt reicht. So, also rein mathematisch mal mit einem Remis gegen Essen bist du safe, weil Dortmund ist 3 Punkte zurück. Die Dortmunder spielen parallel auswärts beim 1. FC Saarbrücken. Wenn ich mit unserem Kollegen Henning Jochum, seines Zeichens ausgewiesener Saarbrücken-Kenner, unterhalten, der hat gemeint, Saarbrücken kannst du nicht trauen. Also sich einfach darauf zu verlassen, dass, obwohl es beim FCS auch noch um Platz 3 und die Aufstiegsrelegation geht, aber sich einfach darauf zu verlassen, dass die gegen Borussia Dortmund einfach mal so gewinnen. Wie immer im Fußball gilt, guck auf das, was du selbst machen kannst, guck auf das, was du in der eigenen Hand hast. Und das ist, wir haben es beim Trainer gehört, das Heimspiel gegen Essen, voll auf Sieg gehen, mindestens einen Punkt holen und dann spielst du auch in der nächsten Saison dritte Liga.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Denn ich habe das in der vergangenen Woche schon nicht erwähnt und war dahinter ein bisschen traurig, weil ich das habe liegen lassen. Deswegen mache ich es jetzt gerne nochmal. Es ist das zweite perfekte VfB-Wochenende hintereinander. Ja, das haben wir in der vergangenen Woche, Felix, leider nicht vergessen. Aber VfB, VfB 2, U17 und die Frauen, alle gewonnen. Zweimal hintereinander ist jetzt auch passiert. Die U17, sehr souverän, 3-0 beim SC Paderborn sich durchgesetzt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich damit in der Form so nicht gerechnet.
Ja, scheint eine Mannschaft zu sein, die sich reinarbeiten kann in solche Endspiele. Doch so wirkt's auf mich, oder Felix?
Ja, also auch wenn man jetzt die perfekten VfB-Wochenenden überlegt, da hing's dann eher am VfB 1 und 2 quasi, als an den Frauen oder der U17 oder wie auch immer dann unter denen kommt, quasi von der Relevanz her. Das ist schon brutal, wie die U17er durchläuft. U19 haben wir auch schon angesprochen, wie gesagt, dieser Jugendbereich, und auch dafür ist dann diese Drittliga, der Erhalt der dritten Liga brutal wichtig, weil die wollen ja auch eine Perspektive haben. Die kriegen sie dann zumindest mal mindestens drittklassig. Vielleicht schießen manche auch schon früher durch, muss man halt beobachten, ist ja alles noch sehr früh, vor allem U17, aber wie gesagt, würde jetzt lügen, wenn ich da jetzt ganz tief drauf schaue, aber wenn man so oberflächlich drauf schaut, sieht das schon alles sehr schön aus.
Ja, ich finde, man sieht, also ich habe die Mannschaft zum Saisonstart gesehen, ein paar Mal bei Heimspielen, Samstagmorgens, Sonntagmorgens. Man sieht einen krassen körperlichen Schritt, den viele gemacht haben. Ja, also da scheint im athletischen Bereich sehr, sehr gute Arbeit geleistet worden zu sein und natürlich trifft das ja auch auf den Entwicklungssprung, den jeder 17-, 16-Jährige hat. Wisst ihr von euch selber noch, was damals los war mit euren Körpern? Da ging plötzlich was vom Jungen zum ich will nicht sagen Mann, aber halt, also da entwickelt sich einfach was und da das sieht man. Und dann,
und es war Sommer.
Es war so klar. Ja, es war sorry. So klar, dass er mit so einer Nummer jetzt um die Ecke kommt. Und zum anderen sieht man den Mule-Effekt. Ja, wenn ein Spieler, der Youth League gespielt hat und U19-Regelbetrieb gespielt hat, da zu den eher auffälligeren gehört hat, wenn der plötzlich wieder in seiner eigentlichen Altersklasse unterwegs ist, wenn Salvar Mule ist halt noch U17-Spieler, dann wirkt sich das aus. Ja, der Typ ist ein Unterschiedsspieler und ein Faktor einfach. Und davon profitiert jetzt Jungwirth mit seiner Truppe natürlich, dass der wieder da ist, weil die U19, wo er eigentlich schon eingesetzt wurde, ja schon raus ist. Ja, dann muss man auch sich die Trainingsbilder der ersten Mannschaft anschauen. Da sieht man auch, wer da trainiert. Ein Herr Mule nämlich. Ja, und das alles hat ja seine Gründe. Und der Typ ist so gut, dass der da natürlich ja mehr als so einen Unterschied machen kann. Hat auch in beiden letzten Spielen mindestens einmal getroffen. Einmal dieser schnelle Dreierpack für die U19 sogar noch. Ja, also der Typ ist sollte man sich merken, diesen Namen. Ja.
Fast schade an der Stelle, dass es da jetzt ein kleines Päuschen gibt, wenn es um die B-Junioren-Meisterschaft geht. Denn es geht erst für den VfB weiter am 7. Juni, 11 Uhr in Groß-Asbach gegen RB Leipzig. Da findet das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft statt. Die Tatsache, dass jetzt eine Pause stattfindet, liegt schlicht und ergreifend daran, dass eine EM ansteht.
Genau, die spielen jetzt EM und für alle anderen Zeit auch mal wieder ein bisschen in die Schule zu gehen. Ja, sollte man auch nicht gerade vernachlässigen, ja, in diesem Alter. Da nehmen eben jener Mule nimmt teil und sein Sturmkollege, der den Cristiano Ronaldo Signature-Jubel zur Perfektion aufzuführen weiß, wenn er trifft, nämlich Enis Recepi, auch U17-Spieler von Daniel Jungwirth, der nimmt für Gastgeber Albanien teil. Und das darf man sich durchaus anschauen, glaube ich, was da passiert, denn die Jungs werden wahrscheinlich Ausrufezeichen setzen für ihre Mannschaften.
Definitiv. Dazu Lauri Penner und des Malers Nachbar, Julian Lüers, nehmen am Lehrgang der U19 des DFB teil. Also jetzt ist quasi bald dann einfach eine kleine Länderspielpause im Juniorenbereich, wenn man so möchte. Die U19 spielt jetzt noch Finale Deutsche Meisterschaft, Leverkusen-Köln, DFB-Pokalfinale steht auch noch an. Aber dann sind da tatsächlich die Auswahlteams wieder gefragt. Und wie gesagt, ich sag's nochmal gerne, wir werden es aber auch noch erwähnen. 7. Juni, 11 Uhr, Groß-Asbach, VfB U17 gegen RB Leipzig, Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft.
Ich bin auch da ganz kurz, um reinzukrätschen, noch parallel in quasi private Recherche gegangen, weil ich wurde ganz am Anfang hier im Sport zu U17-Derby geschickt, Kickers gegen VfB, und da hat auch noch Salvar Mule, ich glaube sogar doppelt getroffen, es war ja auch ein hoch, ja, High-Scoring-Game, sorry, Uli, aber genau, da war der auch noch mit am Start, noch vor U19 und sonst was, und klar, Julian Lürs bei ihm gesehen, dann irgendwann eine Insta-Story geschaut, geht da schon um die EM? Noch nicht, ist noch quasi ein Schritt davor, aber vielleicht packt das ja auch da einen Kader.
Ein High-Scoring-Game oder zu Deutsch ein Fußballspiel, in dem besonders viele Tore fallen, ist fast schon an der Tagesordnung bei den VfB-Frauen, möchte ich sagen, an der Stelle. Dieses Mal das halbe Dutzend voll gemacht. 6-2 bei der zweiten Mannschaft des SC Sand. Und können wir schon gratulieren? Wollen wir schon gratulieren? Oder warten wir noch ab?
Nein, wir warten ab. Auch da gilt, Schluss ist, wenn der Schiri pfeift. Ja, und das ist nächsten Sonntag so gegen 16 Uhr. Da wird es eine riesige Party geben. Da werden hoffentlich sehr viele auch zugegen sein, VfB-Fans, die das Ganze dann, die dem Ganzen einen schönen Rahmen geben. Und ja, dann wird man sehen, wie es sich dann in der nächsten Saison gestaltet. Sascha Glas und seine Mitstreiter geben ja ordentlich Gas auf dem Transfermarkt. Ja. Ich habe einen Ohrwurm von diesem Billa-Song seit einigen Tagen. Geh mal Billa. Sehr schön.
Ja. Packen wir den in die Shownotes, oder?
Das können wir gerne machen, den packen wir in die Shownotes.
Damit die Leute auch wissen, worüber Philipp hier
redet. Ist natürlich nicht dem jüngsten VfB-Frauen-Neuzugang gewidmet, aber passt natürlich vom Nachnamen her. Und auch die junge Dame, die aus Frankfurt jetzt, glaube ich, kommen wird in der kommenden Saison, unterschrieben schon hat. Das alles zeugt von gewissen Ambitionen und kennt nur eine Richtung. Und diese Richtung, die wirst du auch am Sonntag natürlich sehen. Ja? Wo wir sind, ist oben und das wird für die VfB-Frauen auch gelten.
Definitiv. Die Situation ist folgendermaßen. Ein Spieltag steht noch aus am kommenden Sonntag. Philipp hat es gesagt, 14 Uhr zu Hause. VfB spielt gegen TSV Schwaben Augsburg. Und die Hoffenheimerinnen, die ja die größten Konkurrentinnen waren, sind, haben am vergangenen Wochenende 1-2 bzw. 2-1 auswärts gewonnen. Damit ist das, was eigentlich schon seit Wochen passiert, immer noch Stand der Dinge. 3 Punkte Vorsprung. Es sind 29 Tore, die zwischen dem VfB und Hoffenheim liegen. Also nach menschlichem Ermessen ist es das. Es sei denn, der VfB verliert 15-0 und die Hoffenheimerin gewinnen 15-0. Aber wie Philipp schon sagte, warten wir, bis das Ding durch ist. Ich finde trotzdem, man kann auch jetzt schon sagen, dass das eine Riesensaison war der VfB-Frauen. Und ich spreche jetzt einfach schon mal Glückwünsche aus, auch an Heiko Gerber und das gesamte Team, an alle, die da unterstützend dabei sind und dafür sorgen, dass dieser Weg, den der VfB vor einigen Jahren eingeschlagen hat, zu einer Erfolgsgeschichte zu werden scheint. Also auch da gerne der Aufruf, Sonntag 14 Uhr, alle hin zur Aufstiegsparty. Ich sag's, wie es ist, gegen TSV Schwaben Augsburg. Und dann ist auch das Ding am kommenden Wochenende ligatechnisch für die VfB-Frauen erledigt. Auch da steht dann noch ein WV-Pokalfinale an. Dann gegen Herrenberg, meine ich.
Werbung.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up to date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
34. und letzter Bundesligaspieltag. Ja. Alles zeitgleich. Samstag 15:30 RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Ich bin auf einer Hochzeit und Felix Mahler und Philipp Meisel in Sachsen.
Wie sehr es ihn interessiert, den Herrn Pavlic, dieses Spiel kann man auch in unserem Sendungssheet ablesen. Da steht nämlich nur dran, Ligafinale in Sachen. Ja? Christian Pavlic, machen Sachen. Ja?
Ach, erwischt.
Nein,
aber wir haben es gesagt.
Ich hoffe, du hast deinem Kumpel hoch und heilig, hast ja eh versprochen, aufzuschlagen auf seine Hochzeit und ihr wirst einen guten Job machen, ihr werdet hoffentlich viel Spaß haben. Um alles andere kümmern sich Felix und ich.
Die Flasche kroatischen Schlivovitz ist schon vorbereitet.
Ja, sehr gut. Ich könnte jetzt einen kleinen Jingle zitieren, den ich dir vor ein paar Tagen geschickt habe, aber ich lasse es besser.
Lass uns lieber über das Spiel sprechen, denn wir haben es vorher schon gesagt, ganz unwichtig ist es nicht. Und da nochmal vielleicht den Bogen zu spannen, die Pressekonferenz mit Sebastian Hoeneß nach dem Augsburg-Spiel, da wurde er nach dem Pokalfinale gefragt, natürlich, ist ja logisch, aber auch da hat er gesagt, ey, ich denke jetzt eigentlich noch gar nicht so an das Finale, ich habe Leipzig im Blick, ich denke an dieses letzte Spiel, da wollen wir performen, ich will einstellig werden, was den Tabellenplatz angeht, ich will 50 Punkte holen und das Ding rund machen. Da sieht man auch allein schon wieder, wie dieser Trainer einfach tickt. Spiel für Spiel für Spiel und es ist einfach Bundesliga.
Ja, das ist, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass bei den Lehren aus Augsburg, ja, und kann es jetzt auch noch wiederholen, das ist wichtig und alles andere wäre auch falsch, weil es ja allen, sowohl erstmal zuallererst seinem Team, aber auch allen drumherum suggeriert, ja Moment mal, wir machen da jetzt eine Kaffeefahrt. Das machen wir eben nicht, ja. Und das ist einfach das, auf was es ankommt. Wenn ich noch was hinzufügen wollen würde, dann wäre es tatsächlich diese Thematik Zentrale, denn Schiller wird ja nicht spielen. Kann man daraus, sag ich mal, ein Modell machen, einen Test, der mir dann nachher eine Option B irgendwie gibt, ja, im Ernstfall, oder versuche ich einfach meinen Stil weiter durchzuziehen und stell auf dieser Position jemanden auf, der halt Stiller so gut es geht ersetzt, und das ist einfach Enzo, ja, logischerweise, der hat die besten Skills für diese Position und die Rolle, die diesen Spielmacher aus der Tiefe Rolle, die Stiller gerne spielt, und das für mich das, worauf es für dich ankommt jetzt in Sachen am Wochenende.
Er kann es nicht lassen. Aber auch zu Recht. Felix.
Den kriege ich heute noch zwei, dreimal unter, pass auf.
Ich glaube auch. Felix, auch danach ist Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz gefragt worden. Sinngemäß haben Sie vor, ein paar Spieler zu schonen. Das ist die eine Glaubensrichtung, würde ich sagen. Die andere ist, hey, ich nutze das als Generalprobe und stelle die Elf auf, die ich eigentlich auch in Berlin vielleicht so im Hinterkopf habe. Welche Richtung siehst du? Wohin tendierst du? Was wird passieren?
Ich glaube nicht, dass da groß geschont wird. Ich muss natürlich gucken, wenn jetzt ein Spieler wirklich auf der Kippe ist, wenn jetzt ein Keitel vielleicht quasi irgendwie auf den Freitag gerade so fit wird, dann überlegst du vielleicht, oder ein Jeltsch gerade, so Leute, die vielleicht Startelf spielen könnten im Finale dann. Aber sonst sehe ich da keine Riesenrotation. Ich glaube, es gibt da Kader auch nicht unbedingt her. Der will die Punkte holen, finde ich auch gut. Und ich muss auch sagen, dass die Motivation, ich glaube, wir hatten ja gerade nach Heidenheim so, glaube ich, mal angeteased, dass Philipp und ich den Weg dahin machen. Da war die Motivation nicht so groß auf das Spiel in Leipzig. Mittlerweile ist sie da, durch die Erfolgserlebnisse aktuell natürlich. Und was man auch hinzufügen kann, auch die Fans werden das Ding ernst nehmen, weil da ist ja auch was angemeldet. Ich glaube, auf 11.45 Uhr vom Hauptbahnhof Leipzig aus Demonstration quasi gegen Konstrukte wie Leipzig, aber vor allem für das Durchsetzen von der 50+1-Regel. Es ist keine Karawane, das ist eine angemeldete Demonstration. Aber auch da nochmal einiges, ja, schon vor dem Anpfiff, was da passieren wird.
Ja, das ist auch richtig und wichtig. Und wer es also schafft, rechtzeitig dort zu sein, 11.45 Uhr ist tatsächlich der Treffpunkt am Leipziger Hauptbahnhof, der darf da gerne mitmarschieren. Auch klar. Ne? Aber ja, ein weiteres, wie es Felix ja schon gesagt hat, ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie ernst man diesen Spieltag bitte nehmen sollte. Ja. Und ich glaube, weitere Fingerzeige gibt es in den Daten, die Felix für uns vorbereitet hat.
Dann würde ich sagen, fahren wir einen Jingle ab.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, das Einzige, was ich beitragen kann, ist, der VfB trifft nach dem FC Augsburg jetzt auf RB Leipzig. Das heißt, er kriegt die beiden Mannschaften in der Bundesliga hintereinander, die er auch im DFB-Pokal eliminiert hat. Den Rest hast du.
Ja, aber das stimmt schon mal. Du hast wieder Pokalmodus. Augsburg Viertelfinale, Leipzig Halbfinale, Bielefeld Finale quasi. Und ja, also Fingerzeig Richtung Spiel, Motivation fürs Spiel kommt dann unten in den Stories, aber wir machen es wie immer von Beginn an mit den Daten, offiziellen Bundesliga-Daten, RB Leipzig mit dem Heimrecht, dann der VfB. Tore Platz 9, 51 erzielt bei Leipzig, VfB Platz 5 mit 61, 10 Stück mehr, Torschüsse Platz 13 gegen Platz 5, auch da wie üblich der Vorteil auf VfB-Seite, Gegentore Platz 6, 45 bei Leipzig, gegen Platz 11, 51, also mehr beim VfB. Ball bis jetzt auch da sehr ausgeglichen. Platz 5, 51% im Schnitt bei Leipzig gegen Platz 3, 56% im Schnitt beim VfB. Passquote, auch das halt Top-Duell. Das sind ja Mannschaften, die absolut kicken können. Auch RB Leipzig, Passquote Platz 6, 84% gegen VfB auf Platz 4 mit 86% im Schnitt. Gewonnene Zweikämpfe ist was man gar nicht so erwarten würde vielleicht. Also beim VfB schon, weil wir es jede Woche ansprechen. Aber Leipzig auf Platz 1. Wie gesagt, da geht es um die Gesamtgewonnenen Zweikämpfe, nicht um Quoten. Auf Platz 1, der VfB auf Platz 3. Also auch da ein Top-Duell. Auf der anderen Seite Kopfballduelle, genau selbe Spiel, Gesamtwert statt Quote, Platz 13 gegen Platz 16, das ist dann eher Abstiegskampf, Laufdistanz genau das gleiche, Platz 14 bei RB und Platz 16 beim VfB. Sprints legt Leipzig nochmal ordentlich was hin, Platz 2 gegen Platz 15, da ist ein ordentlicher Vorteil für RB da, intensive Läufe relativ ausgeglichen, auch das Platz 11 gegen Platz 16. Vor seinem Gegner auch nah beieinander, Platz 7 gegen Platz 8 und auch die Karten ist jetzt nichts groß bemerkenswertes, Platz 8 bei Leipzig gegen geteilt mittlerweile den Platz 5 beim VfB, also auch hier in spielerischen Werten sehr ausgeglichen, aber sogar auch unten in den, wie ich es oft nenne, intensiven Werten, vielleicht würden wir irgendwann mal einen besseren Begriff noch dafür, auch da ausgeglichen, wo der VfB öfter mal, ja, dann das Nachsehen hat, gerade gegen Teams wie zum Beispiel St. Pauli und so im Abstiegskampf. Tabelle ist sehr ausgeglichen und man kann Leipzig bis auf einen Punkt noch an die Pelle rücken. Platz 7, 51 Punkte gegen Platz 9 mit 47 Punkten. Heimtabelle gegen Außentabelle ist auch okay. Platz 5 bei Leipzig, Platz 7 beim VfB. Und auch die Rückrundentabelle wird nicht mehr besonders gut, aber man hat sich so ein bisschen aus dem Abstiegskampf rausgekämpft, sage ich mal. Platz 9 gegen Platz 12 mittlerweile, da war bei VfB auch mal Platz 16, Platz 14, also macht die Schritte so ein bisschen nach oben. Auswärtsspiele in Leipzig ist was, wo du nicht drauf gucken darfst, wenn du dir Hoffnung machen willst. 6 Auswärtsspiele bisher gegen Leipzig in der Liga, 6 Pleiten. Die eine oder andere auch mal gerne ein bisschen drüber. Ich glaube, 2x5-1 zum Beispiel mit dabei gewesen. Auch mal knappere Dinger, klar. Aber was eine gute Bilanz ist, ist die der Spiele insgesamt und vor allem der Heimspiele oder der letzten Erfolge. 3 Siege in Folge ist jetzt eben mit dem Pokalspiel mit eingerechnet. Da kann man Hoffnung draus schöpfen. Aus der Auswärtsbilanz nicht unbedingt. Eckspieler gibt's gar nicht so viel. Natürlich hast du Hoeneß dabei. Der Jugendtrainer war bei RB Leipzig und natürlich Chabot und Demirovic ist, glaube ich, bekannt. Auch die im Jugendbereich gespielt bei RB.
Gewisser Herr Bredlow bitte nicht zu unterschlagen.
Der war auch bei RB?
Oh ja, der war bei RB in Leipzig und in Salzburg und in Liefering war er auch noch.
Also alles so ein bisschen, also nichts, was jetzt in den letzten Jahren passiert wäre, keine großen Transfererlöse, alles also Jugendbereich.
Tatsächlich, Felix, du erinnerst dich bestimmt, der hat da, haben wir glaube ich so bei unserem Pappkanzler mit ihm drüber gesprochen. Dass er so den ersten Kontakt zu Hoeneß, den hatte er schon bei Hertha Zehlendorf. Hoeneß wollte ihn dann für die U19, aber er ging lieber zu Leipzig. Ja? Das war so der Anfang der Geschichte und dann hat er da, ich glaube, für Leipzig selbst gar nicht so viele Spiele gemacht, für Salzburg auch nicht, aber in Liefering war er Stammkeeper, ganz jung. Und dann ging es von dort wieder zurück nach Leipzig, Halle und so weiter.
Liefering, ey, man merkt, dass Philipp Meisel in der Woche in Österreich war.
Hey, du kannst mich, ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der mehr Grounds und Hopperpunkte beispielsweise in Vorarlberg hat als ich, also zumindest keinen Deutschen. Ja, ich habe da bei jedem Österreich-Urlaub oder bei jedem Bodensee-Urlaub habe ich immer gefragt, kann ich meinen Abend frei haben? Dann fahre ich darüber, schaue mir irgendwas an beim FC Dornbirn oder FC Brauerei Eck und wie sie alle heißen, ja. Cashpoint Alltag und so, großartig.
Ich erinnere mich noch an den SG Puntigamer Sturm. Das
ja, sehr gut. Ja.
Tirolstigsamer
Puntigamer.
Jawohl. Ja, genau. Okay. Aber Felix, haben wir noch was?
Ich habe noch ein, zwei Sachen, nicht mehr viel, aber
glaub, Sachen,
Sachen, ja. Aber im RB-Kosmos auch ganz interessant. Ich glaube auch wegen sowas wie Liefering, Salzburg und so werden da Leute auf die Straße gehen dann Richtung Stadion am Samstagmittag. Was natürlich Hoffnung macht, ist wieder die Auswärtsbilanz. Wie gesagt, bleibt dabei, eine Pleite in den letzten 7 Auswärtsspielen. Leipzig ist ein Team, das gerne auch zu Null spielt. 9-mal schon zu Null gespielt diese Saison, der höchste Wert in ihrer Bundesliga-Geschichte. Auch wenn die noch nicht so wirklich alt ist, aber trotzdem der höchste Wert. Die meisten Unentschieden gesammelt der Liga mit 12 Stück RB. Auch darauf vielleicht zu achten bei dem Spieltag. Scholt Löw kam ja da auch frisch dazu oder ein neuer Trainereffekt, den sie sich beim Pokal erhofft hatten, der nicht kam. Seine Bilanz auch sehr ausgeglichen, 2 Siege, 3 Unentschieden, 2 Pleiten und eben zuletzt auch 4-mal in Folge sieglos geblieben. Weswegen, auch das glaube ich, gerade in Fankreisen, sage ich mal, so ein bisschen Motivation für das Spiel, RB Leipzig droht erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte die Europapokalteilnahme zu verpassen. Da könnte der VfB mithelfen. Ich glaube, selbst wenn sie das Ding da unentschieden spielen, gar gewinnen, aber vor allem halt Leipzig nicht gewinnen lassen, dann sind die Chancen hoch, dass die auch komplett leer ausgehen, nicht mal mehr Conference League. Und genau, da steht auch hier auch der Pokalmodus, den Christian schon angekündigt hatte.
Dieser letzte Punkt, Felix, danke an der Stelle für deine Daten. Dieser letzte Punkt, den finde ich wirklich interessant. Und da bin ich sehr gespannt auf eure Eindrücke, die ihr mitbringt aus Sachen, aus Leipzig. Nee, das finde ich wirklich, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, das ist für RB nahe am sportlichen Desaster. Also die Champions League haben sie sicher schon verpasst. Da haben sie keine Chance mehr drauf auf die Champions League. Und wenn sie verlieren, sind die bestenfalls 7., 8. Dann sind die raus aus Europa. Und ich glaube, das ist was, gut, vielleicht sagt sich so ein Verein auch, Conference League ist unter unserer Würde, wollen wir gar nicht spielen. Aber gar nicht international vertreten zu sein, das ist, glaube ich, für ein Konstrukt, wie es RB ist, schon nah am Weltuntergangsszenario. Da bin ich sehr gespannt, wie da die Stimmung sein wird und wie ihr das alles da wahrnehmt. Das würde mich echt interessieren.
Das hat sich der Jürgen sicherlich ganz anders vorgestellt.
Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und der Mario wahrscheinlich auch.
Ja.
So, dann sind wir bei den Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Und ich habe mir David Raum rausgesucht. Schlicht und ergreifend, weil ich immer ich mag diese Linksverteidiger-Duelle. Also wenn zwei gute auf einem Platz stehen für beide Teams und Mittelstädt Raum, früher war das vielleicht auch noch bei Sosa oder Angelino, ich weiß nicht, ob sich an den noch jemand erinnert. Ich fand, das war immer, Stuttgart-Leipzig war immer so ein Ding, für mich so ein kleines Duell der Linksverteidiger. Und jetzt sind es natürlich auch noch zwei Nationalspieler. David Raum zuletzt nicht so viel dabei gewesen, aber will natürlich da wieder zurück, vielleicht auch mit Blick auf die Nations League. Und das gucke ich mir gerne an. Danach dann am Sonntag, ich weiß nicht, im Schlafanzug, wenn ich irgendwann mal wach bin, im Real Life. Aber ja, da bin ich gespannt. Da, und David Raum müssen wir nicht drüber reden. Guter Standardschütze, gutes Gefühl im Bein, findet auch die entsprechenden Lücken. Und auch eine Position mit Blick auf das Pokalfinale einfach, die schon mal wichtig ist. Wer sieht, wie Arminia Bielefeld spielt, auch da kommt sehr viel über die linke Seite. So sind auch die Tore gegen Leverkusen übrigens beide im Halbfinale gefallen. Übrigens herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Liga an die Arminia, das wollen wir nicht unterschlagen. So, deswegen David Raum, mein Player to watch, und ihr beiden habt das slowenische Doppel ausgegraben, wenn ich richtig bin.
Ich habe den einzigen Menschen genommen, den man als legitimes Double für einen nördlichen Felsenpinguin durchgehen lassen kann, nämlich Kevin Campbell, ja, der qua seiner Frisur dann doch deutliche Ähnlichkeit hat mit diesem arktischen Schwimmvogeltier. Du weißt gar nicht, ob es ein Vogel ist. Ist es ein Vogel? Ja. Anyway, Campbell hat natürlich es nicht auf die Liste geschafft, weil er so aussieht, sondern hat es auf die Liste geschafft, weil er dann doch trotz aller, sag ich mal, ja, Antipathie fast, die ich gegen ihn hege, sehr gut Fußball spielen kann. Ja. Und so ein klassischer Verbinder ist, also so ein Spieler, der wichtig ist für die Mannschaft, der so ein bisschen Schlagzahl vorgibt, der temperiert, der Richtungswechsel initiiert, der einfach ein Spieler ist, der, wenn man ihn ausschaltet, der Mannschaft, für die er spielt, sehr wehtun kann, wenn er nämlich fehlt durch das Ausschalten. Insofern Spieler ganz klar, den man im Auge behalten muss. Wer Kevin Campbell im Griff hat, hat Leipzig im Griff. Das ist die simple Rechnung, die man aufmachen kann. Insofern hoffe ich, da werden Mittel und Wege gefunden, ja, die Kreise des Herrn einzuengen.
Der sich auch unbeliebt gemacht hat, indem er damals schön Red Bull in den Pokal gegossen hat.
Felix, wir würden, wenn ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenke, locker 25 Gründe, Gelegenheiten einfallen, wie sich Kevin Campbell unbeliebt gemacht hat. Aber das war natürlich ganz weit vorne, das stimmt. Ja, die DFB-Pokalnummer, die war ganz weit vorne. Und ich will nicht wissen, was er dafür kassiert hat an Prämie. Ja, weil das heißt, mach doch mal einer hier einen schönen Gag und hol mal einen Fotografen noch dazu. Das freut die Leute. Ja. Also wenn man dieser Marke eines definitiv nicht vorwerfen kann, dann, dass sie nicht weiß, wie sie große Schlagzeilen produziert. Ja, das können sie, leider Gottes. Und dementsprechend ist auch ihre Popularität ein Stück weit zu erklären.
Und wenn irgendjemand von der Stratosphäre runterhüpft, ja, das machen sie.
Genau, ja. Das war ja auch noch um Gottes Willen. Das habe ich schon ganz verdrängt.
Ja. Nehme ich jetzt einen Übergang mit großen Schlagzeilen? Ich weiß es nicht, aber mein Spieler ist, glaube ich, relativ klar. Benjamin Šeško, auch einer, der vielleicht dann auch weg ist, wenn es eben keinen europäischen Wettbewerb gibt oder halt im Zweifel nur die Conference League. Gibt zwei, drei Statistiken, die mir aufgefallen sind. Platz 9 bei den Toren, 13 Stück bisher. Auch Platz 7 bei den Sprints, weil Leipzig generell sehr stark ist, also individuell. Und auch wenn die am Ende des Tages alle verloren ging oder von VfB gewonnen ging, in allen der letzten drei Spiele gegen VfB getroffen. Zwischenzeitlicher Anschluss im Pokal, die Führung in dieser englischen Woche im Januar und auch bei der 5-2-Klatsche für RB hat er noch das 3-1 markiert. Also einer, der auch gerne trifft gegen den VfB und auf den man immer aufpassen muss, weil er einfach eine unglaubliche Qualität hat.
Ja, ist einer, den ich tatsächlich sehr aufmerksam verfolge, schon länger. Und wo ich mir fast wünschen würde, dass, wenn das jetzt für RB alles nicht gut ausgeht, sportlich natürlich, dass er dann vielleicht irgendwo in der Premier League unterkommt. Also da finde ich, das ist so ein Typ, der kann wahrscheinlich in der halben Premier League unterkommen und wenn da entsprechendes Geld gezahlt wird. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Erinnert ja auch so von seiner Statur aus so ein bisschen an Sascha Kalajdzic, der dann auch nach England gewechselt ist und da sich dann aber leider schwer verletzt hat. Aber bei Šeško sehe ich da absolut Perspektive. Und wenn er dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr für Leipzig spielt, dann kann ich ihm vielleicht auch so richtig die Daumen drücken, weil prinzipiell mag ich solche Stürmertypen.
Ehrlich. Habe ich übrigens auch gesehen in Wien, den Ex-Club von Sascha Kalajdzic, den SR Donaufeld.
Ja. Du bist einfach verrückt.
Im Duell gegen die Wiener Viktoria, diesmal wirklich die Wiener Viktoria, an der Seitenlinie kein geringerer als Toni Polster, Trainer der Viktoria. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Toni hat schon mal frischer ausgesehen. Ja? Aber es gab nicht nur das Fußballspiel beim SH Donaufeld, sondern auch eine Feier zum, was weiß ich, wie viele Jährigen bestehen mit DJ Ronaldo im Nachgang und einer Tombola mit selbstgemachtem Kuchen. Also es war natürlich alles geboten, was man sich so wünscht für einen Stadionbesuch an einem Samstagmittag.
Ich wurde auch gut influenced. Also die Nummer mit Holzhäuser vorhin hatte ich in deiner Insta-Story schon gesehen, deswegen habe ich da zurückgehalten. Es wurde auch influenced aus dem Hause Meisel.
Ja, das ist richtig.
Letzte Frage noch an der Stelle, weil das brennt mir jetzt tatsächlich unter den Nägeln. Kulinarisch, wie ist die Stadionwurst in Österreich? Was gibt's da so? Gibt's da so Käsekreiner oder was
essen? Ja, tatsächlich gibt's natürlich Käsekreiner, ist das Go-To. Ja, beim SR Donaufeld gab's auch einen vorzüglichen Schnitzelwecken. Ja, Schnitzelbrötchen. Sehr gut. Schnitzel ist ja eh so ein Thema in Österreich. Ist ja Hochkultur, wenn man so möchte. Ja, und was aber auch sehr, sehr gut war, war der teilweise von den Spielerfrauen selbstgebackene Kuchen, das Angebot, das es da gab, weil die haben so eine Tombola gemacht, du konntest dir Lose kaufen und für wer Lose gekauft hat oder eine Spende gegeben hat, der durfte sich an diesem Kuchenbuffet gütlich tun, und was ich natürlich getan habe als Süßer, ich bin ja so ein Süßer, ja, was das angeht,
ja, klar,
habe mich dann mit Muffins und sonstigem Zeug versorgt, das war gut. Und auch geil, Wien ist ja auch ähnlich wie Stuttgart eine Stadt zwischen Wasser und den Reben. Ja, es gibt die Donau und viele Weinberge. Hier gibt es den Neckar und viele Weinberge. Die bieten natürlich auch das 0,5er Weißweinschorle an. Ja, das nur mal kurz im Vorbeigehen Wasser gesehen hat. Ja, aber das ist wirklich, wirklich kann man schon machen so samstagmittags.
Also Felix, ich sehe uns schon einen Ausflug machen mit dem Herrn Meisel. Das klingt alles gut. Das müssen wir mal machen. Kommen wir zum Personal beim VfB. Wir haben es natürlich schon ein bisschen einfließen lassen. Also Angelo Stiller wird nicht dabei sein. Da wird alles getan, um ihn fit zu kriegen fürs Finale. Bisschen zuversichtlicher hat sich Sebastian Hoeneß schon geäußert, was Finn Jeltsch und Jannik Keitel betraf. Und ansonsten eben auch gesagt, Felix hat es vorher schon angedeutet, wenn irgendwo was ist, was vielleicht wo Gefahr birgt und wo wir uns nicht ganz sicher sind, dann muss er nicht spielen. Aber ansonsten jeder, der fit ist, ist da am Start. Gesperrt ist niemand. Finde ich auch bemerkenswert, dass in so einem Spiel, das hat der Trainer auch nochmal erwähnt, keiner irgendwie nochmal die 5., 10. Gelbe oder sonst irgendwas geholt hat. Also sehr, sehr gut in der Hinsicht. Und dann würde ich sagen, das Einzige, was wir noch brauchen, sind Tipps, oder?
Richtig. Wer will anfangen?
2-2. Ja.
Was sagst du?
2-2.
Ich sag, es wird ein wilder letzter Spieltag. Manchmal sind ja so, an 34. Spieltagen passieren ja manchmal so ganz verrückte Dinge. 3-3.
Ich bin komplett euphorisiert. 1-3 Auswärtssieg.
Poh, gut. Nehmen wir. Was wir auch nehmen, ist all das, was dann irgendwann nach Leipzig passiert. Philipp, und das geht schon los am Montag.
So ist es. Wir haben eine opulente Pokalwoche für euch geplant. Wir fangen an Montagabend, Pub Cannstatt in der alten Schule zu Gablenberg mit Kakao. Der weiß ein bisschen was zu erzählen über Pokalfinals, ja, mit dem VfB. Dann haben wir, ab Donnerstag auch Programm in Berlin für euch. Wir werden ab Donnerstag mit einem Team vor Ort sein. Es gibt einen Livestream zur Einstimmung auf das Pokalfinale aus unserem Berliner Büro mit Friedi Bobic. Der hat uns zugesagt, wird also nicht zugeschalten sein, sondern wirklich vor Ort sein. Am Freitagabend wiederum kooperieren wir mit dem VfB Stuttgart, führen ein Pubquiz durch, und zwar im Rössle, dem Vereinsheim vom der Cannstatter Kurve Berlin. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, am besten immer regelmäßig bei uns vorbeischauen, auf unsere Seiten schauen. Wir werden euch das alles auch nochmal in aller epischen Breite aufschreiben. Wir haben einen Live-Blog, der die ganze Woche quasi läuft, der das Pokal-Wochenende und seine Entstehung und auch seinen Ausklang abbilden wird. Also jede Menge für euch geplant. Natürlich nicht nur in Text, sondern auch in Bild, Bewegtbild, Audioform. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf das, was da kommt.
Ja. Wir freuen uns, glaube ich, tierisch. Philipp und ich haben, glaube ich, eine 7-Tage-Woche im Dienstplan stehen.
So ist es.
Und die Stunden werden wir nicht zählen. Aber wir machen das, weil es einfach wahrscheinlich etwas ist, was man nur einmal so erlebt in dieser Form. Und dann stellt sich da überhaupt nicht die Frage nach Arbeitszeiten, würde ich sagen. Das ist für euch da draußen. Wir machen das nicht für uns, sondern wir machen das für euch da draußen und hoffen, dass ihr da rege dabei seid. Und wie gesagt, als erster Programmpunkt steht an, der Montag in der alten Schule mit Kakao.
Ich würde sagen, das war's für heute, oder? Herzlichen Dank. Launige Runde, wie so oft. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Erst aus Rabelberg und dann aus Berlin.
Felix, mach's gut.
Danke, danke.
Wir hören uns bis nächste Woche. Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.